Herzlich willkommen zu unserer Sendung Sie zu Hause und vor allem Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Ab heute diskutieren wir an dieser Stelle nicht mehr in einer großen Runde ein Thema, sondern wir bieten Ihnen das, was in dieser Woche wichtig ist. Und wir nehmen uns mehr Zeit für unsere Gäste und für die Fragen dieser Woche.
Die Türkei fliegt Angriffe auf Syrien. Trump und die Europäer fordern einen sofortigen Stopp. Präsident Erdogan kontert mit einer Drohung.
Hey,
Europäische Union. Ich sage es noch einmal. Wenn ihr versucht, unsere aktuelle Operation als Besatzung zu bezeichnen, dann öffnen wir die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch. Wie gefährlich wird der Konflikt für Deutschland? Ein Thema für grünen Politiker Cem Özdemir. Herzschlagfinale in Brüssel. Schaffen die Briten und die EU auf den letzten Metern doch noch den Brexit-Deal? Dazu bei uns zu Gast die Vizepräsidentin des Europaparlaments, SPD-Politikerin Katharina Barley und der Deutsch-Brite Axel Till, Kandidat der Brexit-Partei. Nach dem Anschlag in Halle, wer ist schuld am rechten Terror?
Wir erleben neben den eigentlichen Gewalttätern auch sehr viele geistige Brandstifter in unserem Land. Und dazu gehören vor allen Dingen auch Teile der AfD.
Sie erklären, hinterfragen und diskutieren. Der Kabarettist Jürgen Becker, die Bloggerin Katharina Nokun und der Journalist Christoph von Marschall.
Ich freue mich, dass Sie da sind und würde gerne gleich bei Ihnen beginnen, tatsächlich mit den Fragen, die wir Ihnen ja stellen, Herr von Marschall. Was hat Sie in dieser Woche besonders geärgert?
Also Ärger ist ein sehr starkes Wort, nicht? Aber ich habe mich über etwas gewundert und ich sehe eine bestimmte Entwicklung in Deutschland mit einem, mit etwas Verwunderung und einem leichten Augenzwinker, nicht mit geballter Faust in der Tasche. Und zwar Extinction Rebellion hat nach meiner Meinung große Ankündigungen gemacht und am Ende zumindest in Berlin, wo ich lebe, war es dann nicht ganz so groß. Also ich hätte erwartet, dass die mehr Aktivisten auf die Straße bringen. Und generell finde ich, dass wir in Deutschland mal ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie groß diese Klimabewegung eigentlich ist und wo sie in Deutschland groß ist. Mhm. Mein Eindruck, ich komme relativ viel rum, auch in kleineren Städten und Landgemeinden, es ist im Wesentlichen eine Bewegung der Jugendlichen, der Töchter und Söhne aus den Häusern der Besserverdienenden, der Bessergebildeten. Mhm. Das gilt auch noch für Kleinstädte, die ein schönes bildungsbürgerliches Gymnasium haben. Aber wenn Sie zu Lehrlingen an eine Berufsschule gehen in der Provinz, da geht keiner kaum einer am Freitag demonstrieren. Ich sage das nicht, um die Bewegung irgendwie schlechter zu machen. Es ist ja gut, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, nicht? Das habe ich, als ich so alt war, auch gemacht, nicht? Aber wir müssen, glaube ich, ein Gefühl dafür bekommen, wo Menschen diese Botschaft eher mittragen und wo nicht. Denn wenn wir was tun wollen, müssen wir die ganze Gesellschaft mitnehmen und nicht nur die Menschen in den Großstädten, wo man sehr leicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen kann.
Mhm. Frau Nukun, sehen Sie das auch so? Sie sind ja eher von der Generation, jetzt von unseren dreien hier, mit Verlaub und Respekt. Sind Sie denen am nächsten, die da auf der Straße sind, jedenfalls bei Fridays for Future sehen und Extinction Rebellion ist, glaube ich, etwas, was Sie auch unterstützen, jedenfalls ideell. Sehen Sie das so wie Herr von Marschall? Das wird hier mit zweierlei Maß oder eben von zweierlei Schichten dann gearbeitet?
Grundsätzlich haben wir ja auch das Problem bei der Wahlbeteiligung, dass bestimmte Schichten, die eigentlich ein sehr großes Interesse daran haben sollten, zur Wahl zu gehen, weil sie ganz besonders stark beispielsweise von Umverteilungsfragen, von Bildungsfragen betroffen sind, dass sie nicht zur Wahl gehen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das natürlich in allen politischen Bewegungen sichtbar ist. Und ich finde es sehr gut, dass junge Menschen bei Fridays for Future, aber auch bei Extinction Rebellion sagen, wir gehen auf die Straße, weil eben auch der Klimaschutz oder die Folgen der Klimakatastrophe ganz besonders diejenigen betreffen werden, die nicht so viel haben in der Gesellschaft, die nicht einfach sagen können, gut, dann ziehe ich eben in ein anderes Land oder dann kaufe ich mir eben Luftfilter.
Aber die jungen
oder
dann
steige
dann
ich eben auf andere
Schulen und in kleineren Gebieten oder auf dem Land gehen nicht auf die Straße. Das ist ja das, was von Herr von Marschall sagt.
Ja, das würde ich pauschal so nicht sagen. Also es ist natürlich eine Bewegung, die besonders stark im Bildungsbürgertum vertreten ist. Mhm. Das würde ich auch so sehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bewegung deshalb als solches keine Berechtigung hätte. Ja, also wenn ich beispielsweise Auszubildender bin und gleichzeitig zur Berufsschule gehen muss, aber gleichzeitig noch arbeiten gehen muss, vielleicht noch einen zweiten Job habe, weil das Lehrlingsgehalt nicht reicht, dann kann ich mir das einfach finanziell nicht erlauben, jeden Freitag auf die Straße zu gehen. Das muss man einfach auch mal so sehen.
Haben Sie Sympathie, Herr Becker, für die, die die Straße blockieren?
Ja, das hat Extinction Rebellion ja in Köln auch gemacht. Die haben den ganzen Verkehr da lahmgelegt. Ist aber ohne Wirkung. Wo ist der Unterschied zu sonst? Trotzdem finde ich es gut, dass es die Bewegung gibt, auch jetzt in verschiedenen Schattierungen. Und was Sie sagen, das ist ja normal. Es kann keine Bewegung es schaffen, überall gleich zu sein. Das ist ja völlig unmöglich. Es kann nicht gleichzeitig die Lehrlinge und die unten auf dem Land und in der Stadt. Das muss Unterschiede geben. Das ist dem Klima aber völlig egal. Ob in Solingen ein paar mehr oder weniger demonstrieren. Aber was ist denn der Unterschied? Frage ist hier, was ist der Unterschied zwischen Eiszeit und Warmzeit?
Ja, ich würde
3 Grad. Ja. So, jetzt ist mehr ist das nicht. Ne?
Ja.
Jetzt, wenn wir jetzt diese 1,5 überschreiten, wir steuern auf 3 Grad zu, die wir auf die Warmzeit draufpacken. Und da tickt die Uhr. Da können wir uns mit so einem Scharmützel, wie Sie das da gerade zeichnen, gar nicht beschäftigen.
Sondern
das,
ich mache mir Gedanken.
Zeit für.
Ich mache mir Gedanken darüber, wie wir eine gesellschaftliche Bewegung hinkriegen, die auch alle mitträgt, wo nicht sozusagen eine größere oder kleinere Minderheit, die in bestimmten sozialen Umgebungen aktiv ist, in einer Großstadt. Mhm. Nicht? Ich meine, ich selber komme aus einer Großstadt. Ich selber bin bei einer Zeitung tätig, die im Prinzip nur in einer Großstadt erscheint. Natürlich verkaufen wir auch in Brandenburg noch ein paar Exemplare. Aber im Wesentlichen sind wir eine Großstadtzeitung.
Ja.
Und natürlich sind auch die Redakteure bei uns Menschen, die in der Großstadt leben. Genauso wie die meisten Menschen, die im Rundfunk arbeiten. Die Landesrundfunkhäuser sind ja auch nicht in der Kleinstadt, sondern
das heißt,
in der
Großstadt. Das heißt, Sie glauben, wir vernachlässigen die Provinzen, das Land.
Das ist mein Eindruck, dass wir ein bisschen Gefahr laufen, die Perspektiven, also zum Beispiel, ich komme aus dem Schwarzwald. Mhm. Da, wo ich herkomme und wo ich hinfahre, wenn ich meine Schwester oder meine Mutter besuche, da können Sie heute gar nicht ohne Auto leben. Ich bin am Wochenende in Brandenburg. Und wenn ich mit den Leuten da in der Datschensiedlung diskutiere und wir mussten gerade so richtige körperliche Arbeit an der Kanalisation machen, dann wissen die, ich komme aus Berlin, von Medien, habe was mit so Politik zu tun. Die sagen, sag mal, spinnt ihr da alle, was ihr uns da erzählt mit dem Klimapaket? Also wir müssen diese Menschen mitnehmen. Darum geht
ja,
es
aber
mir,
es
dass
geht
wir
ja,
das so machen ja müssen, dass es für alle erträglich ist. Denn sonst verlieren wir die. Und ich glaube nämlich, dass Extinction Rebellion Gefahr läuft, mehr Menschen zu verlieren, als mitzunehmen.
Ja, aber man muss ja sagen, dass weder Extinction Rebellion noch Fridays for Future sagen, wir wollen euch jetzt verbieten, Auto zu fahren, sondern es geht vielmehr darum, dass man sagt, wir müssen noch mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Es kann doch nicht sein, dass es günstiger ist, wenn ich in Frankfurt lebe, dass ich eben mal eben mit dem Flugzeug mit der ganzen Familie nach Mallorca düse, als wenn ich mit dem ICE irgendwie an die Ostsee fahren will. Und das ist momentan der Stand der Dinge. Und da müssen wir einfach über auch mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr reden. Ich habe mal in den Dorf gewohnt, da kam der Bus 2-mal am Tag. Das war der Schulbus.
Und gerade an dem Punkt gibt es ja heute Neuigkeiten. Die Bundesregierung hat ja ein Klimapaket und Fliegen wird teurer. Wir haben es jetzt tatsächlich quasi geschafft. Ist das für Sie eine gute Nachricht eigentlich? Was fahren Sie, ein E-Auto? Stimmt das? Sie haben ein Elektroauto?
Ja.
Das heißt, Sie sind sozusagen schon katholisch
geworden. Und auch ein E-Roller.
Sie haben einen
E-Roller? Ich bin jetzt heute mit einem kleinen Roller gekommen. Ja,
mit einem eigenen E-Roller? Also.
Ja. Ja, ja, mit 2 Sitzen, wo man also so drauf sitzen kann. Mhm. Wie eine Vespa, aber.
Also nicht so, nicht der Scheuerroller, den Tretroller.
Nein, den finde ich aber auch gut, die Roller. Nein, aber ich will das jetzt nur mal sagen, deswegen ist das in den Städten immer stärker. Jetzt zum Beispiel die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel, die wir haben. Die sind immer mehr gestiegen. In Köln ist es jetzt eine Einzelfahrt 3 Euro, nicht? Und, das Autofahren, das Parken zwischen der Innenstadt ist kaum teuer geworden. Und das ist bei den Strafen ja genauso. Die zahlen, wenn sie erwischt werden in der Bahn, 60 Euro. Das muss ich mal vorstellen, wenn sie schwarz parken, nur 10 Euro. Es müsste ja eigentlich umgekehrt sein. Nicht? Man müsste eigentlich fürs schwarz parken 60 Euro bezahlen. Und wenn man Schwarzfahren erwischt wird. Ne? Mhm. Manchmal tut ja immer noch was Gutes, wenn man schwarz fährt. Was Gutes fürs Klima. Ne? Man spart CO2. Man müsste eigentlich 10 Euro bekommen, wenn man erwischt wird.
Das ist meine Forderung. Wir reichen den Vorschlag weiter. Und wir melden noch, Frau Nukun, dass Greta Thunberg, die Exponentin ja dieser Bewegung auch, den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Hätten Sie sich das gewünscht, dass sie den kriegt?
Ja, also ich finde, das Tolle an Greta Thunberg ist, ja, dass sie Preise überhaupt nicht interessieren. Ja, ich glaube, es ist vollkommen unerheblich für diese Bewegung, ob sie mit Preisen überschüttet wird oder nicht. Diesen Jugendlichen geht es nicht um Preise, den Jugendlichen geht es nicht um Anerkennung. Sie sagen, wir wollen eure Hoffnung nicht, sondern wir wollen verdammt nochmal, dass ihr endlich was macht. Und ich denke, es ist egal, ob Greta Thunberg jetzt den Friedensnobelpreis bekommt oder
Hättest
nicht.
Du der Bewegung genutzt,
in 50
oder nicht?
Jahren werden überall Denkmäler von ihr stehen auf der ganzen Welt. Ich bin okay. davon überzeugt, weil in 50 Jahren die Menschen sagen, diese Frau hat erkannt, was das eigentlich bedeutet. Und es wird nicht gefragt, haben wir mal in Berlin den Verkehr für einen Tag umleiten müssen oder nicht, sondern es wird gefragt, warum habt ihr so wenig gemacht?
Sind Sie einverstanden, Herr von Marschall? Ich habe was gelesen von Ihnen, das klang anders.
Ja, wir hatten in der Zeitung ein Pro und Contra, weil wir halt in der Redaktion diskutiert haben. Und ich wurde gebeten, das Contra zu schreiben. Also deswegen, das fällt dann auch natürlich ein bisschen schärfer in der Argumentation dagegen aus, wenn man gebeten wird, jetzt mal dezidiert.
Was haben Sie gegen Greta von Thunbergs Friedensnobelpreis oder gegen Ihre Art, Politik zu machen?
Also ich finde, das Beste, das hat uns der Nobelpreis, wie er verliehen worden ist, ja gezeigt. Am besten zeichnet man Menschen aus, die schon eine Leistung vorzuweisen haben. Ich fand zum Beispiel auch, damals war ich Amerika-Korrespondent, dass Barack Obama den Nobelpreis zu früh bekommen hat. Nicht? Hätte er ihn nach seinem Abrüstungsvertrag bekommen, ja, dann hätte mich das viel, viel mehr überzeugt, als sozusagen als Vorschusslorbeere auf noch nichts Geleistetes.
Das ist hier so
ein bisschen ähnlich. Also ich finde es einfach viel besser, wenn jemand, der mit einem hohen innenpolitischen Risiko für einen Friedensschluss gearbeitet hat, in einem Land in Äthiopien, wo das eben wir lange Bürgerkrieg haben, da leuchtet mir das noch mehr ein. Und das Zweite, das ist eben so ein bisschen, ich finde nicht, dass Greta Thunberg, und ich meine sie jetzt gar nicht persönlich, sondern ich meine, dass die Bewegung, die Fridays for Future Bewegung, schafft die sozialen Frieden oder führen wir die Debatte so, dass die Gesellschaft zusammengeführt wird, da sind wir wieder bei dem vorigen Thema, oder eher so, dass wir Leute verlieren, also eigentlich nicht für die Befriedung, sondern für eine Spaltung der Gesellschaft sorgen. Und das ist im Moment noch das Kommunikationsproblem, dass diese Bewegung jedenfalls den Leuten, die ich im Schwarzwald kenne und den Leuten, die ich in Brandenburg kenne, noch nicht klar gemacht hat, warum das eine für sie sinnvolle Bewegung ist.
Also war es richtig, dass sie den Preis nicht bekommen hat? Haben Sie dazu eine Meinung, Herr Becker?
Ja, der Friedensnobelpreis ist jetzt in dem Punkt unwichtig. Aber was man heute schon sagen kann, ist, dass Greta Thunberg eine Person der Zeitgeschichte ist. Man wird auch in ein paar hundert Jahren diese Frau noch kennen. Das ist bei Trump nicht der Fall. Das ist wie Erich Honecker, das ist eine Episode, der landet auf dem Sperrmüll der Geschichte. Das ist irgendwann vergessen. Aber Greta Thunberg wird bleiben, da bin ich mir sicher. Und deswegen wird es noch viele Jahre geben, wo man ihr diesen Preis verleihen kann, wenn man das möchte.
Also jetzt bleiben,
also wirklich viel bewirkt, das muss man ihr einfach lassen und das finde ich auch richtig, dass sie mit Trump nicht redet, das ist ein Attraktivitätsgefälle, das kann sie nicht, sich nicht antun.
Wenn Trump dann tatsächlich eine Fußnote wird, dann hat er ja davor aber schon, wie Honecker, wahrscheinlich seine Spuren hinterlassen. Ich habe mich gewundert, wir fragen ja auch immer nach Gewinnern und Verlierern, keiner von ihnen hat Trump genannt, dabei hat er doch diese Woche etwas gemacht, was alte Pazifisten, lieber Herr Becker, eigentlich toll finden müssen, der hat Truppen abgezogen aus Syrien.
Ja, aber es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich hasse das einfach, wenn Menschen eine Sache nicht zu Ende bringen. Ja, egal ob militärisch oder sonst wie, die Amerikaner waren da und sie haben eine bestimmte Aufgabe gehabt und sie gehen einfach raus ohne Plan und lassen da, jetzt ist Putin der Gewinner dieser Sache, und gehen da raus und ich finde das, also der Trump, das ist für mich, ich kann mich ja so drüber aufregen, das ist ein so großes Arschloch, also da können Sie mit dem LKW durchfahren.
Kann mir dann Beep drüberlegen?
Nein, und das Schlimme ist, viele Amerikaner lieben große Autos und das ist das Problem.
Die sind da,
also es regt mich wahnsinnig auf, wie man sowas machen kann. Das ist wirklich, es ist im Grunde genommen, die Kurden, die haben uns geholfen für unsere Sicherheit. Der gesamte Westen haben die da diese Aufgabe gestemmt, den IS zu bekämpfen. Ne, das ist ein bisschen so, ne, als mittelt man einen Freund, ne, die schwere Waschmaschine in den fünften Stock zu schleppen. Oben tritt man ihn in den Arsch, ruft aber hinterher, wenn du unten bist, bringst du das Klavier auch noch hoch. Mhm. Jetzt sollen sie nämlich auf die Gefangenen auch noch aufpassen. Das ist ja sowas von absurd, wie man sowas machen kann.
Aber er hat es innenpolitisch versprochen, also wird es ihm ja vielleicht innenpolitisch auch nutzen, dass er die Truppen abgezogen hat, nein?
Innenpolitisch mag sein, aber ich finde es rein menschlich und moralisch und politisch ist auch ein Riesenfehler. Wie soll der denn nochmal einen Verbündeten finden? Aha. Also das spricht sich doch um sowas.
Herr von Marschall, Sie waren lange Zeit in Amerika, Sie waren auch Korrespondent im Weißen Haus. Ist es ein Fehler? Ist das ein innenpolitischer und ein außenpolitischer Fehler, den Donald Trump vielleicht auch schon gesehen hat und bereut?
So wie er es gemacht hat, ist ein Riesenfehler. Da stimme ich völlig zu. Ich meine, dass das irgendwann mal ausgefädelt werden muss, das ist klar, nicht nur aus innenpolitischen Gründen. Trump hat es natürlich aus innenpolitischen Gründen gemacht und hat sich jetzt darüber gewundert, wie viel Kritik er aus seiner eigenen Partei bekommen hat. Nicht? Also wenn das so die 2, 3 üblichen Verdächtigen unter den republikanischen Senatoren gewesen wären, die zum Establishment gehören und halt immer eine mehr vernunftbetonte Außenpolitik betrieben haben, dann hätte ihnen das nicht so viel ausgemacht. Aber im Prinzip das gesamte außenpolitische Establishment hat gesagt, schwerer Fehler. Und deswegen hat er jetzt auch nachkorrigiert und versucht jetzt mit Druck gegen Erdogan und Drohungen vielleicht doch noch was zu retten. Aber was wir eben auch merken, das Dilemma, nicht, ich meine, das hat doch mit Obama angefangen. Nicht? Also dass Putin jetzt so stark in Syrien ist, hat damit angefangen, dass Obama eine rote Linie erklärt hat, Giftgaseinsatz, dann würde er intervenieren und es dann nicht gemacht hat. Und dann sind halt die Russen reingegangen, um Assad zu stützen. Und Sie haben das alles völlig richtig beschrieben, dass wir letzten Endes, also wir, wenn man über Amerika und Deutschland und Europa überhaupt noch wir sagen kann. Aber soweit man es sagen kann, das waren die Fußtruppen, weil wir selber unsere Soldaten nicht hinschicken wollten. Die haben den IS bekämpft. Und sie haben natürlich erwartet dafür, dass sie zumindest Autonomie bekommen, wenn nicht sogar etwas noch mehr in den Kurdengebieten. Und die Amerikaner standen sozusagen wie da der Cordon Sanitaire zwischen den Türken, die natürlich keinen kurdischen Staat und nicht mal kurdische Autonomie in Nordsyrien zulassen wollen, und den kurdischen Milizen. Und es ist noch, die Perfidie geht noch einen Punkt weiter, wenn ich das gerade sagen darf. Wir haben ein Problem mit Amerika, wenn es reingeht. Wir haben ein Problem mit Amerika, wenn es zu früh rausgeht. Wir wollen eigentlich, dass uns irgendjemand die Flüchtlinge vorm Hals hält. Und jetzt komme ich zu dem Perfidie-Punkt. Warum macht der Erdogan das denn? Weil er sehr viele syrische Flüchtlinge in der Türkei hat. Und er möchte dort ein Gebiet schaffen, aus dem er die Kurden vertreibt und die syrischen Flüchtlinge, die jetzt in der Türkei sind, dorthin bringt. Und das bringt uns wieder in Dilemma.
Darüber werde ich ja gleich mit Cem Özdemir reden können. Aber mich interessiert nochmal Trump. Also was wird mit ihm? Weil er kriegt ja tatsächlich Gegenwind, innenpolitischen Gegenwind. Ja. Es ist total erratisch. Er gibt einerseits Erdogan freie Hand, dann wieder nicht. Können Sie uns das erklären, wie das ist? Der erratisch oder gibt es einen Plan dahinter?
Ich kann Ihnen nur meinen Eindruck erklären. Und Donald Trump ist keine Person, die sich sehr sorgfältig und mit Expertise mit außenpolitischen Problemen beschäftigt. Und er ist auch nur bedingt beratungsbereit. Und das ist jetzt so eine Entscheidung, wo er eben, je länger er im Amt ist, traut er sich auch das zu, nicht auf die Berater zu hören, sondern aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Stabiles Genie, nicht? Very stable genius. Und der hat eben entschieden für die innenpolitische Front, die Amerikaner wollen, dass die Truppen zurückkommen. Was dann dahinterher passiert, ist nicht so wichtig. Vielleicht hat er sogar leider recht mit Blick auf seine Wähler, dass es den Wählern gar nicht so wichtig ist. Ja. Aber dieser starke Einspruch und Protest doch sehr, sehr vieler Leute, denen man Fachwissen zutraut, das schadet ihm und deswegen muss er jetzt eben doch korrigieren, was er ja selten macht. Nicht? Also, aber er ist dann eben so sprunghaft und das ist
aber
nicht gut.
Aber ich würde sagen, ein guter Schachspieler, ne? Der denkt ja immer ganz viele Züge voraus. Der Trump nur einen. Das zeigt, darf ich das zurücknehmen? Ist es so ein bisschen peinlich? So kann man kein Weltmeister werden.
Ja, zurücknehmen wird das ja nicht, sondern er versucht hier noch den Eindruck nachzukorrigieren.
Die Amerikaner sind weg, die Russen sind da. Frau Nukun, eine Frage an Sie als jemand, der sich wirklich auskennt mit Netz, mit Twitter und all diesen Medien. Man fragt sich ja immer diese Twitter-Kanonaden, die nachts aus dem Weißen Haus kommen. Ist das ein Einzeltäter oder steckt da ein Team dahinter? Was ist Ihre Idee dazu? Kann der das alleine hinbekommen?
Ich glaube, das ist ein Einzeltäter und ich habe das Gefühl, Berater von Donald Trump zu sein, ist, glaube ich, so der undankbarste Job, den man sich vorstellen kann, weil er einfach so beratungsresistent ist. Ja, der lässt sich nicht beraten. Und ich finde es ja auch beeindruckend, wenn man sich anschaut, was für eine Fluktuation an Personal da im Weißen Haus stattfindet. Da kann sich ja niemand einarbeiten. Schon ist er gefeuert und das ist natürlich auch für so eine große Nation, die auch international so viel Gewicht hat bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Wirtschaftspolitik, ist das fatal. Man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, woran man ist. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, ne? Also solche Nummern merkt man sich. Wie will man dann noch Verbündete für die Zukunft finden? Ja, also selbst wenn man davon ausgeht, dass die USA nochmal in einen Konflikt reingehen würden, vielleicht sogar aus menschenrechtlichen Gründen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen, wenn wir mal so positiv drauf darauf hoffen. Ja, also ich stelle mir das sehr schwer dran zu glauben, dass mir jemand anschließend nicht den Stinkefinger zeigt und sagt, vielen Dank für die Blumen, jetzt kannst du schon wieder gehen. Und das, was sich in Syrien abspielt, ist wirklich eine humanitäre Tragödie. Da sind 200.000 Menschen auf der Flucht, davon 70.000 Kinder. Da wird ein ganzes Volk vertrieben. Und ich finde das ehrlich gesagt befremdlich zu sehen. Also wir sollten nicht nur in die USA schauen, befremdlich zu sehen, dass wir als Europäer, das ist ja eigentlich vor unserer Haustür, dass wir ein NATO-Mitglied einfach so agieren lassen und nicht längst über Wirtschaftssanktionen sprechen.
Genau. Dankeschön. Genau darüber möchte ich weiter reden und tue das. Herzlichen Dank soweit. Gerne jetzt mit Cem Özdemir, der unser Gast ist heute Abend. Herzlich willkommen, Herr Özdemir. Kommen Sie zu. Herzlich willkommen. Wir sind mitten im Thema. Und doch müssen wir eine Sache vorher klären. Sie haben ein spezielles Verhältnis zu Herrn Erdogan. Es gibt diesen Filmausschnitt. Sie haben sich getroffen im Dezember 2018. Man sieht
Sie. Wir waren aber nicht ganz allein dabei.
Nein, nein, das ist ein Staatsbankett. Aber folgende Szene konnte man dann beobachten, wie Sie sich da begegnen. So, und jetzt reden Sie mit ihm. Aber er redet nicht mit Ihnen. Was haben Sie ihm gesagt?
Ja, erstmal war ja die Frage, ob man da überhaupt hingeht. Viele haben ja abgesagt bei dem Staatsbankett. Ich habe mir das auch überlegt, ob ich hingehe oder nicht hingehe. Es war ja ein Staatsbankett der Bundesregierung bzw. unseres Bundespräsidenten. Und ich habe mich bewusst entschieden, hinzugehen, auch nach Rücksprache mit vielen Oppositionellen aus der Türkei, die in Deutschland im Exil sind, weil sie gesagt haben, der kennt dich ja und weiß, was du über ihn sagst. Und wenn du da hingehst, wir können ja schlecht hingehen, dann ist es die maximale Provokation für Recep Tayyip Erdogan, wenn er dir da ins Gesicht sehen muss, dir die Hand schütteln muss und er kann in der Türkei die Opposition wegsperren. Aber dass er es in Deutschland nicht kann, das ist wichtig. Und deshalb nicht dahin.
Und was haben Sie ihm da gesagt? Weil er guckt ja starr in Ihr Gesicht und reagiert wenig.
Ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn aus der Zeit, als er Oberbürgermeister von Istanbul war, als er dann Parteivorsitzender der AKP war, aus der Gründungsphase. Ich kenne auch einige seiner Weggefährten, Berater aus der Anfangszeit, wo er auch noch die Liberalen in der Türkei versucht hat zu integrieren und dann eben Ministerpräsident erst wurde. Und von daher habe ich anknüpfend eben an diesen Kontakt gesagt, es gäbe viel zu besprechen, weil ich davon ausging, dass es wahrscheinlich anschließend keine Möglichkeit gibt. Es war auch so, er ist dann sofort abgerückt nach dem Defilé, nach dem Empfang. Und dann habe ich ihm gesagt, von dem früheren Erdogan ist nichts übrig.
Und deswegen hat er so starr auf Sie geguckt.
Und ich hatte mir noch erlaubt, einen kleinen Button zu tragen in türkischer Sprache, wo ich in Anlehnung an meinen schwäbischen Landsmann Friedrich Schiller aus Don Carlos zitiert habe, Sir, geben Sie Gedankenfreiheit auf Türkisch, Düşünce özgürlük, als den Gedankenfreiheit. Jetzt kann er immerhin sagen, er hat Friedrich Schiller gelesen.
Er hat ihn in die Augen geguckt, er gar nicht gelesen. Aber er hat Sie... Sie haben ja eine Vorgeschichte, er hat sich ja auch massiv angegriffen. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, dass er sagte, der hat zwar einen türkischen Namen, aber der ist sicher kein Türke, der müsste eigentlich einen Bluttest machen. Meint er sowas ernst oder will der dann provozieren maximal?
Also ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie die Syrien-Intervention, dass es hauptsächlich dem Ziel dient, dass er das Land versucht, hinter sich zu ein, die Leute in die Loyalität zwingt zu sich.
Vielleicht.
Und das macht er, indem er ein Gegenüber konstruiert. Er braucht immer einen Feind. Entweder einen Feind im Land, das sind jetzt mal wieder die pro-kurdische Partei, die HDP, das ist die Opposition. Das war lange Zeit die kritische Presse, als es sie noch gab. Die Justiz, als sie noch halbwegs unabhängig war. Und das sind Gegner im Ausland, das sind die Nachbarn. Und das ist eben auch jemand wie ich, der sich weigert, quasi hier verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein. Ich bin deutscher Abgeordneter. Insofern ist klar, wem meine Loyalität gilt, diesem Land, diesem Grundgesetz.
Dann hat er ja
und damit
recht.
Hat er ein Problem.
Dann sind Sie ja kein Türke, sondern ein Deutscher.
Ja, das versteht er aber nicht, weil er eben quasi sich als oberster Vertreter aller Welttürken sieht, eines Welttürkentums und damit quasi sich auch als oberster Verantwortlicher von jedem Deutschtürken hier in Deutschland betrachtet. Übrigens, als er das sagte, es gibt ja immer so Zufälle im Leben, war ich zufälligerweise bei meinem Hausarzt
und
hatte Blutabnahme. Und ich habe die ganze Zeit gelacht, als ich die Spritze bekam. Und die Schwester hat wahrscheinlich sich gewundert. Das ist wahrscheinlich der einzige Typ, der lacht dabei, wenn ihm Blut abgenommen wird.
Weil sie dachten,
die wusste nicht, oder was? Ich wollte sie dann auch nicht fragen, ob sie da irgendwie festgestellt hat, dass ich türkisches Blut in mir trage oder so. Aber auch das müsste man den Erdogan mal beibringen, dass es nationale Blutsgruppen nicht gibt, Gott sei Dank.
Dieses Wie stark ist dieses nationale Motiv, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, bei dem, was jetzt gerade tatsächlich in Syrien passiert? Weil die Argumentation für Erdogan, da reinzugehen, ist ja erstens, wir bekämpfen da Terroristen. Das sind hochgerüstete kurdische Milizen, die, von denen eine Gefahr ausgeht für die Türkei, die verbunden sind mit den türkischen Terroristen, mit den kurdischen Terroristen, die in der Türkei auch Anschläge machen. Und das zweite Argument ist, dass er sagt, ich brauche eine Sicherheitszone für mein Land zwischen Türkei und Syrien. Und da könnte ich die Flüchtlinge, diese vielen Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind, aus Syrien, ansiedeln. Ist das so völlig von der Hand zu weisen? Glauben Sie, das Motiv spielt gar keine Rolle?
Also was Erdogan ja macht, ist, dass er quasi jeden, der anderer Meinung hat, entweder in die Gülen-Bewegung steckt oder in die PKK steckt und sagt, die seien Vertreter davon. Er ist aber der Unglaubwürdigste bei dem Thema. Mit der Gülen-Bewegung hat er einen Pakt gemacht, um den Staat sich aufzuteilen. Und mit der PKK hat er selber Geheimverhandlungen geführt. Er wollte ja sogar einen Friedenspakt mit der PKK machen, den er dann selber aufgekündigt hat, als er irgendwann merkte, dass das Bündnis mit den türkischen Nationalisten bei den Wahlen mehr verspricht. Das heißt, er hat ein absolut taktisches Verhältnis zum Thema Kurden, Minderheiten. Derselbe Erdogan könnte mit demselben Gesichtsausdruck morgen auch wieder ein Bündnis mit der PKK vorschlagen. Da ist er völlig beliebig. Das wichtigste Ziel ist, an der Macht zu bleiben. Er weiß, wenn er die Macht verliert, wird es ja nicht ein Ende sein, wie in einem demokratischen Land, wo du abgewählt wirst und dann hältst du halt Vorträge in der Welt oder schreibst irgendwelche Bücher oder gehst mit deinem Hund Gassi, sondern er wird dann wahrscheinlich in der Türkei vor Gericht gestellt werden, wegen all der Verfehlungen, wegen der Korruption, aber eben auch wegen der vielen Toten, für die er verantwortlich ist. Und da er das weiß, muss er alles tun und nicht nur er, sondern auch seine ganze Entourage um ihn herum, die ganzen Prinzen und Prinzessinnen, um an der Macht zu bleiben.
Und alles heißt
alles, alles heißt auch Krieg, alles heißt auch eben Konflikte. Der Konflikt jetzt gerade in Syrien, über den reden wir gerade. Es gibt ja auch Probleme in Zypern gerade. Was das Thema Erdgasbohrungen angeht. Also es ist eine permanente Eskalation, um innenpolitisch die Reihen hinter sich zu schließen. Er hat die Kommunalwahlen verloren, darunter die wichtige Stadt Istanbul für ihn. Er hat die Wahl wiederholen lassen, hat sie dann noch deutlicher verloren. Das ist für ihn ganz wichtig, weil natürlich auf der Kommune werden Aufträge verteilt. Darüber kann man dann wieder Geld akquirieren mit den Bauaufträgen. Die Spenden anschließen dann die AKP. Das ist wie so eine Art Hütchenspieler-Modell, mit dem er sich an der Macht hält. Das geht jetzt nicht mehr. Und was er jetzt eben macht, ist, das Oppositionsbündnis zu spalten. Und man muss leider sagen, er war erfolgreich dabei. Die sozialdemokratische Opposition wurde in die Loyalität gezwungen, hat im Parlament zugestimmt und die pro-kurdische HDP, die ja bei den Wahlen deshalb erfolgreich waren, weil sie ein Oppositionsbündnis hatten, sind dagegen. Also insofern, es funktioniert noch also in der Türkei.
Er führt einen Krieg, damit er sozusagen hinter sich die Reihen schließt von innenpolitischen
Schwierigkeiten. So ist es, damit man nicht über Korruption diskutiert, nicht über Arbeitslosigkeit, nicht über Staatsschulden, nicht über die Isolation des Landes, sondern alle diskutieren jetzt darüber, dass es einen Feind gibt in Syrien
und die heldenhafte türkische Armee. Aber es gibt eben auch diese Millionen von syrischen Flüchtlingen. Und wenn die doch da in dem Gebiet wären, dann hätten die Türken was davon, von denen es heißt, dass sie mittlerweile ein bisschen unter dieser Last ächzen, so viele Flüchtlinge im Land zu haben. Und übrigens, die deutsche Politik hätte doch auch was davon. Weil wenn die dann wieder in der Region sind, ist es doch das, was immer alle fordern.
Was ist die Region? Also die Region nach türkischen Zahlen ist es ja so, dass über 70% der Flüchtlinge, die in der Türkei aus Syrien sind, kommen gar nicht aus der Region, sondern es kommen aus anderen Teilen.
Also ist das
Syriens. Insofern ist es natürlich auch der Versuch, dort den Bevölkerungsmix durcheinander zu bringen. Das ist eine Gegend, in der Urchristen noch heute leben, die Assyrer, die extrem bedroht sind. In der Türkei gibt es kaum noch welche davon. Die sprechen Aramäisch, die Sprache Christi. Das ist die Region, wo Überlebende des Völkermords an den Armeniern leben. Das ist eine Region, in der Kurden überwiegend leben. Und das ist natürlich auch der Versuch, die Zusammensetzung der Bevölkerung zu verändern. Also der verschiebt einfach mal kurz ein paar Hunderttausend oder Millionen von Menschen auf der Landkarte.
Aber so geht man
im 21. Zeitalter, im 21. Jahrhundert nicht mehr mit Menschen um.
Und er erklärt das und sagt, das ist eine große nationale Bewegung und das funktioniert. In Deutschland wurde vor allem diskutiert über den Fußball, über die türkische Nationalmannschaft, die bei 2 EM-Qualifikationsspielen salutiert hat, militärisch. Und über 2 deutsche Nationalfußballspieler, die das geliked haben. Dann gab es einen Sturm der Entrüstung. St. Pauli hat einen Spieler gehabt, der hat es auch geliked, ist mittlerweile freigestellt. Und die UEFA diskutiert, ob ein Verfahren wird eingeleitet gegen die türkische Nationalmannschaft. Warum sollen diese jungen Männer nicht ein patriotisches Gefühl haben für ihre Jungs, die an der Front kämpfen?
weil es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, weil dort brutalste Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Die türkische Armee ist ja da nicht. Man muss dazu sagen, das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, erfährt ein Großteil der Zuschauer in der Türkei ja nicht, sondern weil die meisten Fernsehkanäle, die meisten Zeitungen, Radios gleichgeschaltet sind. Das heißt, da läuft 24 Stunden Erdogan-TV. Und was die erfahren, ist, dass die Kurden die Terroristen sind. Die erfahren nichts darüber, dass ihr Oberguru Erdogan mit denen Geheimverhandlungen geführt hat. Davon erfahren die alles nichts. Sie erfahren nichts über die bestialischen Menschenrechtsverletzungen. Vor allem erfahren sie nicht darüber, dass die türkische Armee dort ja nicht alleine tätig ist, sondern sie hat Bündnispartner. Die Bündnispartner sind Islamisten, das sind Verbrecher, das sind Leute, die für Ermordungen, Vergewaltigungen, Raub, Brandschatzen und so weiter verantwortlich sind, die mit der türkischen Armee im Paket dort vor Ort unterwegs sind. Und wie gesagt, das sind Leute, die eigentlich ins Gefängnis gehören und nicht
und die Land Fußballspieler gehören sollen. Ausgeschlossen? Und
was diese Fußballspieler machen, das ist wahrscheinlich bei manchen Opportunismus, bei manchen ist es einfach Angst um die Karriere und bei anderen ist es natürlich auch ein Überzeugungstäter, sind es Nationalisten, wird wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen sein.
Da gibt's ja
die UEFA muss da tätig werden, das ist gar keine Frage, genau. Denn nach den Statuten der UEFA ist klar, dass politische Bekundungen dieser Art nicht zulässig sind und es sind den deutschen Spielern, ich finde das richtig, wie St. Pauli agiert hat. Das Problem ist ja nicht nur in der Bundesliga, sondern wir haben das Problem ja auch in den Regionalligen, den Amateurligen, dass da jetzt ein massiver Druck auf die Spieler ausgeübt wird, weil der verlängerte Arm von Erdogan, der hört ja nicht an der Grenze der Türkei auf, sondern der hat ja nun mehrfach versucht, auch in Deutschland Einfluss zu nehmen auf die Deutschtürken. Da muss es eine klare Antwort geben. Wer hier in der Bundesrepublik Deutschland Bürger unseres Landes ist, der darf nicht nur mit den Zehenspitzen auf dem Grundgesetz stehen, sondern der muss sich zu diesem Land bekennen und das passt nicht zusammen mit Erdogan.
Und das heißt also, es ist kein Akt.
Das gilt übrigens, nur dass wir da nicht einseitig sind. Das gilt natürlich genauso für jeden anderen Diktator.
Aber der Spieler in St. Pauli könnte doch auch sagen, es ist einfach mein Kopf, es ist meine Entscheidung und meine Meinungsfreiheit. Also, was entgegnen Sie dem?
Also, man darf in Deutschland für Orban sein, für Trump sein, für Putin sein, für Erdogan sein. Wir haben ja auch eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die gerne Putins Herrschaft in Deutschland errichten würde, die AfD. Das darf man alles. Mhm. Nur eines darf man nicht: intolerant sein oder gar gewalttätig und aggressiv gegen diejenigen, die eine andere Meinung haben. Das akzeptieren wir nicht. Und da muss man klar deutlich machen, wer in Deutschland aus der Türkei als Flüchtling Zuflucht gefunden hat, muss hier sicher sein. Und das kann nicht sein, dass Erdogan hier mit Überwachungs-Apps und mit solchen Dingen oder über die Moscheen versucht, hier so eine Art Spitzelsystem zu errichten. Da würde ich mir von Berlin auch klare Worte wünschen, als die Säuseltöne, die da gelegentlich zu hören
Sie
sind.
Sie sind doch eben auf seinem Schirm. Sie persönlich, also Sie haben ja so etwas wie Sie sind als Landesverräter schon beschimpft worden. Ich weiß, dass Sie Konflikte haben mit Türken in Deutschland. Also der Konflikt reicht ja eben auch hier rein. Haben Sie das Gefühl, dass die Spaltung der Türken, der Kurden in Deutschland tatsächlich etwas ist, was Sie vertieft hat? Merken Sie das persönlich? Sie haben ja mal gesagt, Sie steigen in Berlin in kein Taxi, weil da so viele türkische Taxifahrer sind und dann müssen Sie wieder was?
Na, jetzt wollen wir nicht pauschalisieren, das sind ja nicht alle, Gott sei Dank, aber es sind ein paar und das kann natürlich schon richtig übel sein. Ich hatte ein paar sehr unangenehme Fälle. Einer hat mal kein Trinkgeld genommen mit der Begründung, an dem Geld klebt das Blut toter türkischer Soldaten. Ich meine, da muss man schon fragen, geht es dir mental gut da oben? Und ein anderer hat mal während der Fahrt festgestellt, dass es sich um mich handelt, weil Özdemir ist ja jetzt wie Meyer, Müller, Schulze, Lehmann. Ich hatte meine beiden Kinder dabei und dann hat er während der Fahrt, weil er durch die Beförderungspflicht mich fahren muss, voll Gas gegeben und dann auf die Bremse gedrückt. Gas gegeben, auf die Bremse gedrückt. Meine Kinder haben unter sich geflüstert nach dem Motto, nichts sagen, dass uns nichts passiert. Ich meine, es gibt einfach Grenzen. Ich akzeptiere, dass jemand hier für Erdogan ist. Aber es kann nicht sein, dass man für eine Position, die ja wahrscheinlich von 90% der Menschen hier in diesem Land geteilt wird, in Berlin kein Taxi fahren kann. Ich würde mir wünschen, dass da ein Exempel statuiert
wird.
Wer sich so verhält, sollte sich vielleicht einen anderen Beruf suchen.
Haben Sie ihn angezeigt?
Ich habe mich bei den Taxizentralen gemeldet und gesagt, sorgt dafür, dass es da Sanktionen gibt. Ich hoffe, die machen das.
Wir sind verflochten, Sie sind verflochten mit der Türkei, wir sind es aber alle. Und es gibt eben eine Drohung, die Erdogan jetzt ausgesprochen hat, die wir Ihnen gerne auch nochmal zeigen wollen, wo er einfach sagt, was passiert, wenn er jetzt für diesen Einmarsch oder für diese kriegerischen Handlungen, für diese Angriffe in Syrien von uns kritisiert wird.
Hey, Europa Willi!
Hey, Europäische Union, ich sage es noch einmal. Wenn ihr versucht, unsere aktuelle Operation als Besatzung zu bezeichnen, dann öffnen wir die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch.
Eine leere Drohung oder müssen wir das ernst nehmen?
Das ist schwer zu sagen bei Erdogan. Er spielt natürlich damit, das ist auch zutiefst unanständig. Im Türkischen spricht er von dem Wasserhahn, den man öffnen könnte. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Er spricht über das Schicksal von Flüchtlingen im Zusammenhang von einem Wasserhahn. Davor hat er sich nur als großer Held feiern lassen, der die Flüchtlinge großzügig aufnimmt. Und jetzt bedroht er uns mit den Flüchtlingen. Er weiß natürlich, wie die Debatte in Europa, in Deutschland geführt wird. Er weiß um das Erstarken der Rechtspopulisten. Er weiß um die Ängste von demokratischen Politikern, was das hier auslösen könnte, und versucht, auf der Klaviatur zu spielen. Jetzt darf man allerdings auch nicht so tun, als ob wir uns ab uns komplett die Hände gebunden wären. Wir haben einmal, gab es einen Fall, wo Deutschland mal reagiert hat, ernsthaft reagiert hat. Das war unter Außenminister Gabriel, als die Türkei mal wieder eine ganz besonders absurde Terrorliste veröffentlicht hatte, in der sich 600 Namen fanden, darunter führende deutsche Unternehmen wie Daimler, aber auch Döner-Kebab-Stuben, so als ob von denen heraus quasi in der Türkei die Revolution geplant wird. Das führte dazu, dass Gabriel angekündigt hat, dass die Hermes-Bürgschaften, dass die Absicherung für Investitionen deutscher Unternehmen in der Türkei, ohne die wird niemand investieren, dass die eingeschränkt werden. Aha. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von 24 Stunden diese Liste von der Türkei zurückgenommen wurde und Erdogan sich gemüßigt fühlte zu sagen, es hätte die Liste nie gegeben.
Ein Waffengang, das heißt, ist aber etwas anderes, sind, aber ein Waffengang ist etwas anderes als eine Liste. Also dem jetzt in die Parade zu fahren, ist ja nicht mehr so leicht. Die Russen sind vor Ort, die Amerikaner sind weg, die EU hat keine eigene Armee. Das heißt also, mit welchen Mitteln, glauben Sie denn, müsste man jetzt
wirtschaften? Das ist die einzige Sprache, die Erdogan spricht. Erdogans Macht basiert darauf, dass er Geld zum Verteilen hat. Er kauft sich die Zustimmung. Und wenn man ihm dieses Spielgeld wegnimmt, dann wird er, glaube ich, auch sehr schnell reagieren.
Also was soll die Bundesregierung machen?
Trump war das, der das mal gemacht hat, als es um einen amerikanischen Priester ging, der in der Türkei im Gefängnis saß. Und Trump hat den Bankensektor empfindlich getroffen. Und auch da gab es sehr schnell eine Reaktion aus der Türkei. Wenn wir bereit sind, nicht nur, wie es jetzt die Bundesregierung gemacht hat, die Waffenlieferungen in Zukunft von Waffen, die in Syrien möglicherweise verwendet werden könnten. Also 15 Einschränkungen, die sollen nicht mehr geliefert werden. Aber bestehende Aufträge werden weitergeliefert. Waffen, die mit Syrien angeblich nichts zu tun haben, werden weitergeliefert. Das wird dann Erdogan nicht beeindrucken. Was ihn beeindruckt, ist eine klare Sprache aus Berlin. Also ziemlich das Gegenteil von dem, was die Große Koalition macht.
Gut, dann hören wir mal, ob die uns zugehört hat. Sie hätten gerne weiter vorne wieder in der Politik einen Platz gehabt. Sie haben kandidiert für den Fraktionsvorsitz der Grünen im Bundestag und Sie haben das verloren. Haben Sie sich überschätzt, als Sie dieses Wagnis eingegangen sind?
Naja, ich meine, das gehört, glaube ich, in der Politik dazu, dass man gewinnt. Und wenn man für eine Wahl kandidiert, muss man, das ist ja nun eine Demokratie, wir sind ja nicht in der Türkei, da gehört es eben auch dazu, dass man verlieren kann.
Es gibt Leute, die treten an, wenn sie wissen, dass sie gewinnen.
Das liegt nicht in meiner Hand, dass ich Wahlen manipulieren kann. Gott sei Dank sind die Wahlen bei uns frei und dann gibt es eben entweder einen Sieg oder eine Niederlage. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich überall gewonnen, außer in der Fraktion. Ich hätte es bei den Mitgliedern gewonnen, bei den Wählern gewonnen, wahrscheinlich sogar von der Linkspartei bis zur CDU, CSU, aber halt nicht die Mehrheit in meiner Fraktion.
Sie wollen, das gehört dazu. Sie wollen sich von der CDU wählen lassen? Nein, oder?
Das will ich nicht, aber also ich glaube, dass sagen wir, diejenigen, die für eine ökologische Modernisierung stehen in der Gesellschaft, damit jetzt kein Problem gehabt hätten. Aber das muss man akzeptieren.
Das haben Sie es akzeptiert oder hat es geschmerzt auch?
Ich habe es nicht verstanden.
Hat es geschmerzt, das zu akzeptieren? Sie müssen es ja akzeptieren.
Also ich kenne jetzt wenig Leute, die erstmal einen Sektkorken knallen lassen, wenn sie verloren haben. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ist. Also mir geht es nicht so. Ich habe jetzt keine Sektkorken knallen lassen. Aber es ist jetzt auch nicht der Untergang der Welt. Am nächsten Tag ist die Sonne wieder aufgegangen. Und ich ging meiner Pflicht als Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur nach. Morgen habe ich das Vergnügen, Herrn Scheuer etwas zu ärgern im Deutschen Bundestag. Ich gebe zu, das macht besonders viel Spaß. Er bietet ja auch nur für Angriffsfläche. Insofern langweilig wird es mir nicht. Ich hätte gern meinen Beitrag dazu geleistet,
Sie können aber
hinter
auch
den beiden Bundesvorsitzenden die Bundesregierung noch mehr zu ärgern. Jetzt müssen es halt andere machen.
Aber Sie können ja noch Sie können ja noch Ministerpräsident.
Aber ich glaube, der hat sich gefreut hier drüber.
Das ist Herr Erdogan. Hat das mitbekommen, glauben Sie? Ernsthaft?
Das verfolgt er mit Sicherheit, da bin ich mir sicher.
Sie können ja noch Ministerpräsident werden in Baden-Württemberg.
Ehrlich?
Das ist ja noch ein anderer Schwabe sozusagen, der da zwar jetzt Ministerpräsident ist, ist ein Grüner. Würden Sie es gerne werden?
Also erstmal haben wir einen und der bewirbt schon sich Gott sei Dank wieder, ja, und wird hoffentlich mit einem noch besseren Ergebnis wiedergewählt.
Aber würden Sie die Aufgabe reizen?
Ihn zu unterstützen auf jeden Fall, das werde ich mit allem machen, was ich kann.
Es war aber nicht ganz meine Frage, ne?
Aber es war meine Antwort.
Meine Frage war, ob es Sie reizen würde, Ministerpräsident zu werden.
Also ich bin in der Wolle gefärbter Baden-Württemberger und Schwabe, was mir in Berlin übrigens nicht immer nutzt, bei meiner eigenen Fraktion. Aber da bin ich so. Und wir sind ja in Baden-Württemberg nicht umsonst erfolgreich. Das hat eben auch was mit Winfried Kretschmann und seiner großartigen Arbeit zu tun. Der macht das jetzt hoffentlich noch lange. Und was dann danach kommt, das wird man dann in Ruhe entscheiden.
Aber ob es Sie reizen würde, könnten Sie ja jetzt schon sagen.
Mich reizt es, dass er die Wahl wieder gewinnt, und mich reizt es, ihn zu unterstützen. Jetzt können Sie mich nur 10-mal fragen, ich werde es selber sagen.
Also wenn Sie sagen, dass Sie Baden-Württemberg toll finden, ist das ein halbes Jahr. So würde ich es jetzt mal nehmen. Nein?
Ich finde unser ganzes Land toll, aber mein Wahlkreis Stuttgart ist natürlich der schönste.
Wir schauen mal. Was machen wir in 10 Jahren also dann, Herr Özdemir?
In 10 Jahren?
Ja, wo sind Sie dann?
Ich hoffe, dass die Grünen dann in Berlin lange im Bund mitregiert haben, erfolgreich regiert haben, es geschafft haben,
Sie
dass
haben
Deutschland Vorreiter wird beim Klimaschutz, dass wir das Erstarken der Rechtspopulisten zurückgekämpft haben und das Wichtigste vielleicht neben dem Klimaschutz ein starkes Europa. Denn ich meine, diese Herren hier und die Putins vor allem, der Oberboss von denen allen, die hoffen auf ein schwaches Europa. Und unser Job muss es sein, ist jetzt nicht nur Grüne, sondern alle demokratischen Parteien, Europa zu stärken und zusammenzuhalten. So. Keiner wird den Job für uns sonst machen.
Dann lasse ich Sie damit jetzt mal raus und freue mich, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank, Cem Özdemir. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Alles Gute und in 10 Jahren sprechen wir dann. Ja. So. Das Thema, das jetzt zum Ende ein bisschen angeklungen ist, die Fragen, die wir hier in Deutschland haben, haben mit Radikalismus auch zu tun. Und die Debatte, die wahrscheinlich uns in dieser Woche am meisten beschäftigt hat, ist tatsächlich die nach dem Anschlag in Halle. Woher kommt diese rechte Gewalt? Und wo sind die Brandstifter? Frau Nukun, es wird auch darüber gesprochen, ob das ein irregeleiteter, radikaler Einzeltäter ist. Sehen Sie das so oder sehen Sie einen großen Zusammenhang, eine rechte, eine rechtsradikale, eine rechtsextremistische Bewegung, in der sich jedenfalls eingebettet fühlte?
Das war kein Einzeltäter. Also diese Tat war das Produkt einer international vernetzten rechtsextremen Szene, einer Ideologie, die von vielen unterschiedlichen Gruppen unterstützt wird und die natürlich auch Sprachrohre in einigen Parlamenten, in einigen Ländern Europas hat. Und ich würde davor warnen, das immer als Einzeltäter abzutun. Ja, wie viele Einzeltäter hatten wir denn? Wenn wir uns mal anschauen, wie viele rechtsextreme Todesopfer wir seit 1990 haben, dann kommen wir mittlerweile auf über 170 Opfer. Und allein im letzten Jahr gab es 20.000 rechtsextremistische Straftaten, davon 1.000 Gewalttaten. Das heißt, das ist ein gewaltiges Problem, das wir hier haben. Und indem wir sagen, das ist ein Einzeltäter, sagen wir ja auch, naja, das ist kein strukturelles Problem. Und das halte ich für brandgefährlich. Die Behörden gehen davon aus, dass wir derzeit 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten haben. Und das Dunkelfeld ist ja viel höher. Der Täter von Halle wäre beispielsweise nicht von der Polizei erfasst gewesen in solchen Statistiken. Und das heißt, wir sitzen quasi auf einem Pulverfass, ich würde es tatsächlich so sagen. Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir sowohl als Gesellschaft das Problem lange nicht ernst genommen haben, weil es bequemer ist zu denken, Antisemitismus ist etwas, was von außen kommt, was nur im Internet stattfindet. Und wir müssen jetzt einfach erkennen, dass wir als gesamte Gesellschaft dagegen angehen müssen.
Herr Becker, tatsächlich debattiert die Politik über Brandstifter auch in der Politik. Also wir haben den bayerischen Innenminister heute hier zitiert, der gesagt hat, es gibt natürlich Brandstifter und er verortet sie in der AfD. Stimmen Sie ihm zu?
Ja, da hat er recht. Also das kann man in Äußerungen ja sehen, Fliegenschiss und Denkmal der Schande, gibt es tausende Zitate, die da reinpassen, und dass Björn Höcke dann betroffen tut hinterher, das ist einfach Krokodilstränen, das ist so.
Also aber können aus diesen Worten Taten werden tatsächlich?
Was ja, immer. Also, die Worte kommen zuerst und dann folgen die Taten, im Guten wie im Schlechten. Ja, man muss da sehr aufpassen. Und dieser Antisemitismus, der ist auch schon sehr lange wieder stärker spürbar. Ich merke das immer, weil wir auch Kabarettveranstaltungen in Synagogen machen, auch in Moscheen. Aber vor allem bei Synagogen merkt man das immer. Ich sage dann immer, Mensch, müsst ihr das denn alles machen? Das ist ja furchtbar, umständlich. Jeder, der eine Karte kauft, muss seinen Personalausweis zeigen. Vorher, beim Vorverkauf schon. Die Personalien müssen festgestellt werden. Dann kommt er an wie im Flughafen. Dann wird eine Tür aufgemacht und dann wird der abgetastet, dann kommen die rein. Für eine Kabarettveranstaltung. Ich sage, könnt ihr das denn nicht heute Abend dann nicht mal anders machen? Da drüben ist ein Polizeiwagen. Ihr seid doch hier bewacht. Das muss doch nicht sein. An dem Tag dachte ich, die haben recht, das muss echt sein. Das ist doch Wahnsinn, dass in Synagogen so eine Angst herrscht, dass man da, die Tür hat es ja gerettet, die hatten. Ne? Dadurch ist er ja nicht reingekommen, sonst hätte es ein Massaker gegeben. So war es ja auch schon schlimm genug. Und dass die so leben müssen, also in unserem Land, das finde ich ganz schrecklich.
Aber das tun sie ja schon lange.
Ja.
Das würde ja dagegen sprechen, dass das was mit der AfD zu tun hat, denn die Bewachung der jüdischen Einrichtungen, die gibt es ja schon lange, bevor es die AfD gegeben hat.
Das ist richtig. Ja, aber es kommt halt eins zum anderen. Das können Sie im Internetforum sehen, was da für Sprüche geklopft werden. Und ich habe die auch gefragt, den Leiter der Synagogengemeinde, zum Beispiel in Köln. Da, woher kommt eigentlich dieser Antisemitismus? Ich kann das überhaupt nicht erklären. Ne? Also viele Menschen kennen gar keine Juden. Woher kommt dieser Hass? Das sind immer zwei Sachen. Ne? Wir haben Jesus getötet und das auserwählte Volk. Diese beiden Sachen, daraus resultiert. Und dann kommen Verschwörungstheorien. Mhm. Ganz viele. Wir werden das Finanzjudentum, wir werden allen Regierungen drin, ne? Wir wären reich und all dieses. Es stimmt aber alles nicht. Es ist alles Quatsch. Es gibt das nicht, diese Verschwörungen, die da gebildet werden. Auch, dass sie reich sind. Also, denn dieser Blödsinn, in dieser Gemeinde, da ist der Durchschnittsverdienst unter 1.000 Euro. Das sind ja arme Russen. Ne? Die sind ja zu uns gekommen. Die haben nicht viel Geld. Und die kümmern sich um die Integration. Ne? Das ist wichtige Arbeit, die die da machen. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen.
Das sind Argumente, Herr Marschall, von Marschall. Viele Politiker haben diese Meinung. Heute hat sich Olaf Scholz dazu gesellt, also der Vizekanzler, der Finanzminister. Er sagt, die AfD kann ihre Verantwortung in dieser Frage nicht verleugnen. Stimmen Sie zu?
Ich würde doch gerne ein bisschen differenzieren. Also erstmal ist völlig richtig, dass es einen gesellschaftlichen Resonanzboden gibt und der ermuntert oder nicht ermuntert Täter. Das gibt es auf der Rechten, das gab es früher auf der Linken. Deutsche Zeit des Linksterrorismus. Hätte diese Täter nicht das Gefühl gehabt, sie werden von einem Teil der Gesellschaft getragen und versteckt oder sonst was, dann hätten die auch nicht so agieren können. Also ja, es gibt eine Mitverantwortung einer gesellschaftlichen Bewegung. Und das muss man benennen. Und wir müssen den Kampf in der Gesellschaft darum führen. Aber ich würde nicht den Schritt mitgehen, jeden Einzelfall jetzt sozusagen der AfD anzuhängen. Das finde ich, das geht zu weit. Da möchte ich doch eher mal sehen, ob dieser Einzeltäter in Halle besonders oft auf Herrn Höckes Webseite gegangen ist, von ihm Schriften bezogen hat, ob es da tatsächlich einen realen Zusammenhang gab. Wir können nicht sozusagen nur per Ferndiagnose sagen, das ist jetzt der Angriff, der auf den und den Spruch in der und der AfD-Veranstaltung zurückzuführen ist. Da bin ich ein bisschen geimpft durch den angelsächsischen Journalismus, denn wir hatten in meiner Korrespondentenzeit ja eben auch zum Beispiel Attentate auf demokratische Abgeordnete. Und selbst Zeitungen wie die New York Times, die nur sicher nicht auf der Seite von Sarah Palin standen, haben trotzdem gesagt, das geht zu weit, jetzt zu behaupten, dass es wegen Sarah Palins, Republikanerin damals, Rhetorik, sind das die Toten von Sarah Palin. Es muss im Einzelfall der Zusammenhang nachgewiesen werden. Aber
das kann man aber nicht. Das kann man nie.
Doch, das kann man schon.
Aber man kann schon sagen, dass es eine...
Wir haben eine 1.000-jährige Vergangenheit. Ich will, dass wir auch eine 1.000-jährige Zukunft haben. So, wie wollen Sie das jetzt genau auf eine Tat
münzen? Ich habe ja gesagt, wenn ich einen Täter habe, wo ich wirklich sehen kann, ich untersuche dem seinen E-Mail-Account und wo hat der gesurft und dann sehe ich, hier ist eine ganz klare Verbindung zum Flügel, nicht? Also zu dem rechtsextremen Teil der AfD, dann würde ich sofort diesen Gedanken mitgehen. Ja, und ich nehme sowieso nichts von der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung weg. Nur wir müssen auch zulassen, dass es vielleicht möglich ist, dass es nicht die direkte Verbindung von dieser Tat zu der Rhetorik gab. Und das ist auch wichtig, das zu erkennen, damit wir auf die richtige Art und Weise Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das ist nämlich jetzt wichtig, dass wir die gesellschaftliche Diskussion führen. Ist ja im Prinzip der erste wirklich schlimme Anschlag auf Synagogen in der Nachkriegsgeschichte. Und was Sie gesagt haben, Frau Maischberger, wir haben das in der Tat schon seit Jahren und man kann sich darüber unterhalten, ob es eigentlich richtig ist, dass wir bisher über diese Art der Bedrohung nicht geredet haben. zum Beispiel, um aber nicht Nachahmungstäter.
Ja, aber ich greife nur ganz kurz ein, und zwar deshalb, weil der Attentäter von Halle ja nach der Synagoge dann gesagt hat, gut, da komme ich nicht rein, dann gehe ich halt jetzt zu den Kanaken in den Döner.
Ja, aber da gibt es eben AfD-Abgeordnete, also die allen Ernstes auf Facebook gepostet haben, was ist schlimmer, ja, eine beschädigte, ich glaube, es war so etwas in der Art, eine beschädigte Synagogentür oder zwei tote Deutsche, wo ich mir denke, so wie kann man so etwas posten, und darunter noch eine Erklärung, dass es sich ja nur um Sachbeschädigung gehandelt hätte, ja, und der Mensch ist Abgeordneter im Sächsischen Landtag. Das ist
Roland
nicht ein kleines
Ulbricht, ganz richtig.
Mitglied. Und darüber müssen wir sprechen. Und wenn Abgeordnete der AfD Wörter wie beispielsweise Umvolkung in Bundestagsreden verwenden, dann wissen sie ganz genau, dass sie damit an rechtsextreme Verschwörungstheorien anknüpfen, auf die sich übrigens sehr viele Attentäter, die wir in den letzten Jahren hatten, beispielsweise in Christchurch, aber auch in anderen Städten, berufen haben. Und wenn sie solche Begriffe verwenden, dann wissen sie ganz genau, wir kommunizieren mit dieser rechtsextremen Community und sagen ihnen, hey, wir hören euch zu. Wir sind euer parlamentarischer Arm. Ja? Wir wollen eure Stimmen.
Aber was
und man nimmt das in Kauf.
Frau Nocken, was würde daraus folgen? Also, das ist ja wichtig. Also, jetzt haben Sie gesagt, also es gibt diesen Tweet, es gibt von Roland Ulbricht, heißt der Mann, Mitglied des Landtags in Sachsen, was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentür oder zwei getötete Deutsche. So, das haben wir jetzt. Was wäre dann die Konsequenz daraus, Ihrer Meinung nach? Wenn Sie sagen, diese Art von Kommunikation führt zu dieser Art von Anschlag, muss man dann die Partei verbieten oder was ist Ihre Konsequenz?
Ich denke, wir müssen viel konsequenter uns rechtsextreme Organisationen anschauen, die sich im Dunstkreis der AfD bewegen. Es gibt beispielsweise sehr enge Verbindungen zwischen identitärer Bewegung und AfD. Da gibt es teilweise Abgeordnete, die Mitarbeiter einstellen, die sehr nah an diesen Bewegungen sind, aber auch rechtsextreme Burschenschaften, ehemalige NPD-Mitglieder. Und da müssen wir einfach sehr genau anschauen, welche Organisationen wollen wir verbieten, welche Organisationen wollen wir beobachten und wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Und ich finde, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, ist die wichtigste Frage. Weil wir können ja niemandem das Wort verbieten, solange er nichts Volksverhetzendes sagt. Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, ob wir in Talksendungen oder allgemein in den Medien Wörter wie beispielsweise Überfremdung überhaupt als normalen Begriff benutzen wollen. Das ist ein Begriff, der kommt aus der rechtsextremen Szene. Der ist über die AfD, die so eine Scharnierfunktion innehat, in unsere allgemeine Debatte gestoßen. Und ich finde es wirklich schlimm, dass solche Begriffe mittlerweile zu unserem Alltagsgebrauch gehören.
So, das, ist die
das müssen wir gesamtgesellschaftlich erkennen und einfach sagen, so nein, wir wollen uns nicht unsere Sprache und unser Denken diktieren lassen. Wir grenzen uns davon ab.
Sie haben auch, Frau Marschall, den Flügel erwähnt. Sie sagen, es gibt eben diesen rechtsextremen Flügel in der AfD. Das ist ja auch ein vom Verfassungsschutz ein Beobachtungsfall, also noch nicht tatsächlich etwas, was überprüft und schon gar nicht verboten wird. Wie weit würden Sie denn gehen, wenn Sie sagen, da gibt es eine Verantwortung?
Also erstmal finde ich, dass wir die gesellschaftliche Diskussion wesentlich offener führen müssen. Es gab ja, das hat zum Teil auch rein taktische Beziehungen, Gründe gehabt. Nicht, dass wenn man in Berlin zur jüdischen Gemeinde ging, dann weiß man, und das ist ein Skandal, dass das in Deutschland mit unserer Geschichte schon überhaupt so war, dass dort Post vorher getrennt und durchleuchtet werden muss. Mhm. Dass zum Teil jüdische Schulkinder nur unter Polizeischutz zur Schule gehen können. Eigentlich ist das alles schon lange ein Skandal.
Also was tun?
Nur wir haben nicht offen darüber geredet, weil man aus taktischen Gründen sagte, wenn wir das alles berichten, dann laden wir entweder Nachahmung ein oder die wissen schon, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind. Man hat also aus rationalen Gründen das Thema nicht so groß gemacht, wie es verdient. Das muss sich jetzt ändern, weil wir gemerkt haben, dass dieses Problem wesentlich gefährlicher und wesentlich größer ist. Da bin ich beim gesellschaftlichen Resonanzboden. Den müssen wir viel klarer und viel offener bekämpfen. Und wenn es dann um die polizeiliche Strafverfolgungsdinge geht, da brauchen möglicherweise die Fachleute auch ein paar mehr Mittel, als
wir
sie heute
haben. Ich bin bei den politischen Brandstiftern und da habe ich noch keine Antwort gehört. Wie gehen wir mit denen um? Sie haben über den Flügel geredet, über Björn Höcke. Wir haben diesen Tweet. Was machen wir also?
Damit entsteht ja der Druck auf der AfD, sich klarer zu erklären. Bisher können die es sich erlauben, die Abgrenzung mit Unklaren zu lassen. Bisher fordern wir die Abgrenzung nicht, aber es passiert ja nicht. Und dieser Druck muss sich erhöhen. Es muss eben klar sein, dass Äußerungen von Herrn Höcke nicht zu einer Partei gehören, die von sich so tun möchte, als sei sie salonfähig. Und da gibt es keine Ad-hoc-Maßnahme, wo ich sage, das machen wir jetzt und nächste Woche ist das Klima anders, sondern das muss eben mit wesentlich mehr Nachdruck gemacht werden. Und damit wir die Menschen auch wieder mitnehmen, müssen wir erst mal berichten, wie groß das Problem tatsächlich ist. Das ist nämlich noch nicht in den Köpfen drin.
Okay, befriedigt Sie das? Herr Becker, glauben Sie, das ist ein Weg?
Das stimmt, also ich stimme Ihnen dazu, das muss sein. Aber was ja auf jeden Fall Fakt ist, dass die AfD sich von diesem Flügel nicht trennt. Die wollen die Wähler, die diese rechtsradikalen wählen und diese Sprüche, die wollen die behalten, wollen die mit einsacken in ihr Wahlergebnis. Und deswegen trennen sie sich nicht von dem rechtsradikalen Flügel.
Und wenn er dann gewinnt oder große Mehrheiten hat in Thüringen, dann was?
Trennen sie sich auch nicht von ihm. Ja, bin ich mir ganz sicher. Die sagen, unser Parteiprogramm steht, nichts Antisemitisches. Wir haben sogar ein paar Vorzeigejuden hier in der Partei. So wird das ja immer gemacht. Und dann können die machen, was sie wollen. Und da gibt es keine Trennlinie. Und Gauland ist ja selber ein Fall, wenn er vom Fliegenschiss spricht.
Fliegenschiss.
Die werden sie ja wohl nicht rausschmeißen, ist ja der Parteivorsitzende. Also insofern ist da keine Trennlinie. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder, der diese Partei wählt, hat eine Mitverantwortung für das, was in Halle geschehen ist.
Herr von Marschall, Sie haben einen Gedanken formuliert in der Zeitung, wo Sie sagen, wir leben sowieso in einer Zeit, in der eben der Erfolg bei denen ist, die zuspitzen, Versöhner sind nicht gefragt, wer polarisiert, gewinnt. Nur ganz kurz, Boris Johnson, ein Meister in allen Klassen, was diese Beschreibung angeht?
Ja, der hat auch dieses Rezept des Polarisierens und wir erleben die Situation, dass unser System ein bisschen versagt. Was müsste, wenn das System funktionieren würde, passieren? Man würde sehen, dass eine Partei ihre Mehrheit im Parlament verliert. Dann müsste der Oppositionsführer in der Lage sein, eine Mehrheit um sich zu versammeln oder Neuwahlen. Und die Opposition in Großbritannien hat einen Führer, der nicht mehrheitsfähig ist. Weder im Parlament noch in der Gesellschaft. Und das macht mich so ein bisschen fassungslos, dass ich dauernd Situationen erlebe, wo das, was vom System theoretisch her passieren müsste als Antwort, nicht passiert. Wir haben es in der Türkei, nicht? Das ist ein NATO-Verbündeter, auf den müssten wir doch Druck ausüben können. Das ist so wahnsinnig schwierig. Wir haben in Amerika einen Präsidenten, auf den müsste man doch irgendwie Einfluss nehmen können und es funktioniert nicht. Und wir haben jetzt Großbritannien und da funktioniert auch das, was das System vorsieht, den konstruktiven Machtwechsel. Der funktioniert nicht.
Mal schauen, ob er funktionieren wird.
Boris Johnson ist ja auch nicht vom Volk gewählt und Queen auch nicht. Also
die schon länger nicht. Ja. Wir werden sehen, was diese Nacht bringt. Tatsächlich ist es eine Nacht, die wieder einmal ein Höhepunkt ist in der Frage, gibt es im Brexit ja oder nein? Und wenn ja, wann und wie? Das ist unser nächstes Thema.
Es ist der vielleicht letzte Akt im Brexit-Drama. Der EU-Austritt der Briten am 31. Oktober scheint unausweichlich. Unsere beiden Gäste, Katharina Barley und Axel Till, schauen gebannt auf diesen Tag. Sie sind politisch und persönlich betroffen, denn beide haben einen deutschen und britischen Pass. Die SPD-Politikerin Katharina Barley ist Tochter eines englischen Journalisten, seit Juni Vizepräsidentin des Europaparlaments. Sie wünscht sich ein zweites Referendum. Axel Till lebt seit mehr als 20 Jahren in England. Er war Investmentbanker in London, organisiert heute Motorradtouren. Der Deutsch-Brite will um jeden Preis raus aus der EU und kandidiert für die Brexit-Partei.
Und beide sitzen jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Frau Barley, herzlich willkommen, Herr Till. Schön, dass Sie da sind. Frau Barley, wir haben es gerade gehört, Sie haben den deutschen, den britischen Pass. Ihr Vater ist Brite. Ist der für oder gegen den Brexit?
Gegen den Brexit. Zum Glück meine ganze Familie, bei meiner Tante und bei meinem Onkel war ich mir anfangs nicht so sicher, weil die eher konservativ ticken normalerweise, aber die leben in Schottland als Engländer und die sind auch ganz klar gegen den Brexit.
Dann haben die gerade schwere Zeiten.
Ja, und sie sagen, wenn das so weitergeht, dann sind wir mit Mitte 80 irgendwann Ausländer hier im eigenen Land. Wie sollen das werden? Also die sind schon gerade auch in dem Alter sehr verunsichert.
Herr Till, Sie sind Deutscher. Wir müssen ein bisschen über Sie erfahren. Sie bezeichnen sich als ein Kind Europas, sprechen 5 Sprachen.
Ja.
Wie kommt das? Was hat Sie nach London verschlagen, wo Sie seit 20 Jahren sind?
Ich bin 3 Jahre alt, war nach Brüssel gezogen, meinen Eltern, war dann in Luxemburg, habe dort Abitur gemacht, bin dann...
Der Vater war, glaube ich, Banker?
Europäische Investitionsbank.
Okay, das heißt, der hat sich schon rumgezogen.
Ja, der hat auch so einiges von Europa mir gezeigt und mir auch so einiges hinterlassen in meinem Bild von Europa und besonders vom Euro, was etwas Fürchterliches ist. Meine Karriere hat mich dann am Ende nach London gebracht, wo ich seit 23 Jahren lebe. Ich war 8 Jahre in Japan gewesen.
Als Investmentbanker?
Als Investmentbanker, ja. Und dann bin ich in Ruhestand getreten und versuche Sachen zu machen, statt morgens Fernsehen zu gucken.
Dann sind Sie ausgerechnet in die Brexit-Partei eingetreten?
Ach, da bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Ja, ich bin ein überzeugter Brexiteer. Immer schon gewesen. Ich habe die Entwicklungen der EU oder Europas ja, immer für falsch gehalten. Ja, ich war ein überzeugtes Kind der europäischen Gemeinschaft. Ja, ich liebte es, wie wir 6 waren, wie wir 12 wurden. Und dann hörte der Spaß langsam auf. Ja, und diese Entwicklung, diese Verwässerung auch des Stimmrechts der einzelnen Länder, ja, ist unglaublich und wird von weniger und weniger Menschen angenommen. Zwar noch eine Mehrheit hier auf dem Kontinent, aber bald nicht mehr oder lange nicht mehr von einer Mehrheit in England.
Und deshalb meinen Sie, die Briten sind besser dran, wenn sie austreten aus der EU?
Die EU wäre besser dran, wenn sie sich ändern würde. Ja, und dann sind die Briten auch wieder dabei. In einer neuen europäischen Gemeinschaft sind die Briten dabei. Die Briten werden in Europa bleiben. Ja, die Briten werden nicht an diesem naiven Traum der Europäischen Union, der politischen Union, teilnehmen. Mhm. Nie.
Frau Wadi, können Sie das denn verstehen, die Position dieser Brexiteers, dieses Misstrauen und gegen diese EU, der Sie ja jetzt auch als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments angehören in Brüssel?
Naja, diese Nostalgie, früher war es besser, das hört man oft. Und natürlich ist es so, je mehr dazukommen, je unterschiedlicher die Staaten auch sind, umso komplizierter wird es. Das ist auch so. Die Europäische Union ist kein feststehender Block. Das ist ja auch kein Staat. Jeder Staat verändert sich und die Europäische Union verändert sich noch mal stärker. Aber ich glaube, die Grundfrage ist einfach wichtig, dass man in der Welt, in der wir leben, und Sie haben ja einige Themen jetzt angesprochen, von Trump über Erdogan, man könnte viele andere Mächte noch dazu nehmen, ob es da nicht sinnvoller ist, wenn man sich zusammentut und sagt, wir bündeln unsere Kräfte mit gemeinsamen Werten. Das ist schwieriger mit dieser großen Union. Das ist ohne Zweifel richtig, aber es lohnt die Mühe.
Würden Sie denn sagen, die Briten? Würden Sie denn sagen, die Briten sind auf jeden Fall in der EU besser aufgehoben als außerhalb der EU?
Die Briten müssen das selber wissen. Also sie haben ein Referendum
sie sind ja auch
gemacht.
Britin. Sie
ja,
haben auch
natürlich. Pass. Die haben das Referendum gemacht und es gab eine knappe Mehrheit für den Austritt und das respektiere ich auch. Mhm. Trotz all dieser Umstände, zweifelhafte Informationen vorher, die auch zum Teil grob falsch waren. Aber ich bleib dabei, dass es grundsätzlich besser ist, zusammen zu stehen. Ich meine, die Hoffnung der Briten ist ein bisschen, dass sich die USA ihnen zuwenden. Da kann ich nur sagen, gute Reise. Also mit diesem Donald Trump, der nichts anderes verfolgt als sein eigenes Interesse, als dann im Vergleich relativ kleines Land ganz allein dazustehen, ihm auch ein Stück weit handelspolitisch ausgeliefert zu sein. Sein Blick geht eh nach Asien. Das ist doch was ganz anderes als ein Markt von 500 Millionen Leuten.
440 dann, wenn wir weg sind.
Ein bisschen weniger, wenn die Briten weg sind, aber immer noch ein starker
Block. Ich muss sagen, Sie sagen, Europa hat sich verändert. Falsch. Europa verändert sich überhaupt nicht. Das Erste, was Merkel und Macron gesagt haben, jetzt erst recht. Ja, jetzt noch mehr Europa, noch mehr Einigung.
Das ist eine auch eine Veränderung.
Eine europäische Armee.
Das ist auch eine Veränderung.
Das ist eine Änderung in die falsche Richtung. Eine Veränderung, wo Sie Ärger kriegen vom Rassemblement National en France, ja, von der AfD.
Das
wo
ist
ich gestehe, dass sie
Marine Le Pen, ja?
Unschöne Gerüche verteilt. Ja. Das sind selbst geschaffene Probleme von der EU, weil sie verlieren mehr und mehr Teile dieser Bevölkerung.
Und die Frage,
die Zahlen sprechen dagegen. Ne? Also seit dem Brexit steigt die Zustimmung zur Europäischen Union deutlich.
Und weil sie ja doch andauernd nur Lügen verbreiten. Die Lügen kommen aus ihrer Seite.
Ja? Das müssen Sie jetzt aber.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Sie sagen Beruf, zum Beispiel, also sagen sie, ich bin in der Schule aufgetreten in England. Ja? Die haben gesagt, wie kann ein Deutscher oder ehemaliger Deutscher oder Halbdeutscher, wie Sie es gerne hätten, wie kann er für Brexit sein? Ja? Die Forschungsgelder werden gestrichen, die Studentengelder werden gestrichen, alles wird gestrichen von der EU. Das ist, was Sie sagen. Das ist richtig, das wird gestrichen. Aber
Sie werden nicht mehr Teil der Programme sein.
Ach, Blödsinn. Wir für jedes Pfund, was England Ihnen nach Brüssel bezahlt, ja, kriegen wir 33 Cent zurück.
Das ist ja die berühmte Milchmädchen.
Und wir haben 62 Cent übrig, um diese Projekte genauso weiter zu verfolgen.
Jetzt als englische Unternehmen antworten können auf eine der vielen Dinge, die Sie sagen.
Ja, das ist die klassische Nettozahler-Milchmädchen-Rechnung, als würde es nur darum gehen, Geld hin und her zu schieben. Als würde Geld, das man gemeinsam ausgibt und wo man gemeinsame Sachen macht, nicht einen Mehrwert erzeugen. Also wenn Sie im eigenen Saft kochen wollen, die britische Forschungslandschaft ist gut, die ist wirklich exzellent. Ich Und schätze die sehr.
Wieso soll die aufhören, mit ihrer in Deutschland und Frankreich in anderen Ländern zusammenzuarbeiten?
Die wird nicht aufhören, zusammenzuarbeiten. Aber natürlich werden diese engen Kooperationen, diese institutionellen Projekte nicht mehr so laufen können, wie
Warum
sie bisher sind.
Aber
das ist jetzt eine Diskussion, die kommt, weil die Briten sich entschieden haben, auszusteigen aus der EU. Und die Frage ist, wie man aussteigt. Und das wird ja jetzt gerade diskutiert. Und da würde ich Sie gerne trotzdem mal fragen, wie schlimm ist es, Frau Bali, wenn die Briten ohne Deal rausgehen. Die Zeit läuft ja, der 31. Oktober ist da. Boris Johnson hat gesagt, ich werde lieber tot im Straßengras liegen, als eine Fristverlängerung zu machen und ich möchte lieber ohne Deal aussteigen. Wie schlimm wäre das denn?
Also man muss ja erstmal eins erklären. Wir diskutieren und verhandeln im Moment über dieses quasi Übergangsabkommen.
Ja.
Das gelten soll, bis es einen richtigen großen Vertrag gibt. Das dauert Jahre, sowas zu verhandeln. Bei Kanada hat es über fünf Jahre gedauert. Und es geht jetzt erstmal um diese Frage, was passiert quasi unmittelbar nach dem Brexit. Ja. Darüber reden wir gerade. Also nichts Endgültiges, sondern ein Provisorium. Und das ist natürlich wichtig, dass man solche provisorischen Regeln hat. Ich komme jetzt aus dem Bereich Recht. Mhm. Was machen Sie mit der Überstellung von Verdächtigen in ein anderes Land, wenn sie kein Abkommen mehr haben? Was machen sie mit Verbraucherschutzvorschriften, mit allem Möglichen? Also wenn man von heute auf morgen einfach einen Cut hat und die Regeln sind weg, dann wäre das Vereinigte Königreich weiter weg von uns als jede Menge afrikanischer Staaten oder asiatischer Staaten, mit denen wir Abkommen haben. Also es wäre schon wichtig, dass man einen vernünftigen Übergang findet. Dann kann man ja immer noch, und darum geht es ja, diesen endgültigen Deal im beiderseitigen Interesse fahren.
Das ist totale Angstmacherei, was Sie da betreiben. Sie sind Juristin. Sie wissen genau, dass England, bevor wir jetzt Brexit gemacht haben, wir haben ja 3 Jahre jetzt rumverhandelt.
Das ist nicht nur England.
Wir haben jetzt 3 Jahre rumverhandelt, um einen Status zu machen für 2 Jahre, wo wir dann auch nichts zusammenbringen. Ja? England hat sämtliche EU-Vorschriften, sämtliche EU-Richtlinien in englisches Recht bereits übertragen. Ja? Das heißt, wenn wir am 31. Oktober aussteigen, ohne Deal, gelten am 1. November immer noch genau die gleichen Gesetze in England. Es sind aber daneben englische Gesetze. Und das Einzige, was sich verändern wird, ist, wenn England anfängt oder die EU anfängt, ihre Richtlinien zu verändern.
Was laufend passiert.
Das passiert doch nicht in den ersten 2, 3 Tagen. Ich bitte
Sie. Nein, aber wenn es 5 Jahre, wenn es, sagen, lassen Sie es 3 Jahre dauern, bis man ein vernünftiges Abkommen hat. Also oder auch nur 2. Dann haben Sie 2 Jahre lang Regeln, die nicht übereinstimmen.
Es gibt ja Warnungen.
Ich verstehe auch nicht, was das Drama dabei ist, dass man sagt, man braucht jetzt, das ist doch keine Angstmacherei, das leuchtet doch jedem normal denkenden Menschen ein, dass man, wenn man zwischen 2 Ländern oder einem Land und einer Gemeinschaft einen Austausch und Beziehung haben muss, dass man dafür Regeln braucht. Das ist doch nicht Angstmacherei. Wir sind
total synchron im Moment.
Wunderbar.
Wir können weitermachen am nächsten Tag. Es wird eine Verschiebung geben im Delta in der Zukunft.
Aber im Moment ist
ein No-Deal-Brexit überhaupt kein Problem.
Naja, Sie werden Kontrollen haben beispielsweise.
Warum soll ich keine LKWs aus Europa reinlassen, weil dann eine Außengrenze
da ist und Außengrenzen brauchen Kontrollen.
Warum soll ich dafür sorgen, dass in Frankreich LKW-Staus sind? Ja? Es wird vielleicht LKW-Staus in England geben, weil sie dafür sorgen werden, ja, weil sie sagen, hier muss kontrolliert werden.
Man hat Regeln, aber kontrollieren muss man sie nicht.
Wie weit sind Sie?
Ich verstehe Ihren Ansatz da jetzt einfach nicht.
Wieso muss ich jetzt am ersten Tag jemanden kontrollieren, wenn ich an dem einen Tag vorher kontrollieren musste?
Weil viele Dinge, so habe ich es verstanden, dann in der Zollunion nicht mehr so sind. Das Problem der Zollunion ist ja ein großes Problem, weil eben das Problem mit Irland besteht, wo eben ein Teil zu England gehört, der andere gehört zu Europa, also der EU. Sie kommen ja gerade aus Brüssel. Sie könnten uns ja jetzt mal sagen, warum wir den ganzen Tag über und auch jetzt bisher an diesem Abend noch nicht gehört haben, das, was alle erwartet haben, nämlich es gibt eine Einigung. Boris Johnson hat einen neuen Vorschlag gemacht und es wird jetzt quasi, die EU hat den akzeptiert. Warum ist das heute nicht passiert bisher?
Also nach allem, was ich weiß, bemühen sich beide Seiten wirklich. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und nach dem, was ich weiß, hat es auch Fortschritte gegeben. Aber es gibt eben noch keine endgültige Einigung. Und ich finde es auch vernünftig, dass man sich dann noch die Zeit nimmt, wie viel das jetzt auch immer ist, ob das ein Tag ist oder zwei oder eine Woche, bis man auch wirklich alles in Sack und Tüten hat. Denn die Leute haben alle die Schnauze voll. Also ob sie jetzt den Brexit gut finden oder nicht, ob sie in Großbritannien leben oder auf dem Kontinent, ich glaube, keiner hat mehr Lust auf dieses Brexit hin und her und Gehacke. Und wenn Absolut. Wir jetzt was auf dem Tisch haben, dann finde ich, haben es die Leute in der ganzen Europäischen Union, in allen 28 Mitgliedstaaten verdient, dass das dann auch hält. Und das sollte man so gut es geht vorher
abklären. Hat denn Boris Johnson eine bessere Chance jetzt als Theresa May davor? Also wird er das durchbringen?
Ja, Boris Johnson hat eine bessere Chance. Theresa May hatte von Anfang an eine schwierige Position, weil sie ja nicht für den Brexit war. Und sie musste immer mit diesem Makel leben, ach, die versucht es gar nicht so richtig ernst. Und das haben natürlich die Brexiteers auch sehr lange abgewartet, haben sie machen lassen, haben sich abstrampeln lassen, haben auch kein Misstrauensvotum gemacht, obwohl sie ihr offen misstraut haben. Als Boris Johnson gewählt wurde, habe ich mir sehr viel Unmut eingefangen mit der Bemerkung, gerade er kann es vielleicht schaffen, weil er erstens völlig unberechenbar ist, also was wir ja heute auch schon von anderen Staatsmännern gehört haben. Der kann heute das sagen und morgen das. Er ist ja legendär dafür, dass er eine Rede für und gegen den Brexit vorbereitet hatte. Aber ihm nehmen die Leute das ab, dass er wirklich gekämpft hat bis zum letzten Schweißtropfen und das eben nicht mehr geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das vermitteln kann. Mhm. Dass, selbst wenn das ein Vorschlag ist, der in einer ähnlichen Form schon mal auf dem Tisch gelegen hat, was auch immer, ich könnte mir vorstellen, dass er das durchkriegt in der Bevölkerung. Mhm. Was das Parlament macht, das weiß echt nur der liebe Himmel.
Trauen Sie ihm das so?
Weil der Deal muss nicht von der Bevölkerung zugestimmt werden, der Deal muss vom Parlament zugestimmt werden. Und ob das Parlament ihm zustimmt oder die sich am nächsten Tag, am Samstag, was Neues einfallen lassen, ja, mit ihren verschiedenen Mehrheiten. Das Problem ist, was man erkennen muss, ist, die meisten No-Deal-Menschen sind keine No-Deal-Menschen, das sind No-Brexit-Menschen. Das heißt, die wollen den Brexit total verhindern. Und sie werden alles tun, um Brexit überhaupt zu verhindern. Und dann geht das Theater wieder von vorne los.
Also, es gibt auch die No-Deal-Menschen, die genau das Umgekehrte wollen. Die wollen einen Brexit auf jeden Fall, ist egal wie,
genau,
aber zur Not auch, ohne Vertrag.
Das ist auch eine Position. Wir werden uns in den Wochen nach einem No-Deal-Brexit unterhalten. Und viele werden einsehen, das läuft doch eigentlich alles ganz gut. Ja, weil wir werden
also Sie glauben, es kommt ein No-Deal-Brexit, egal wie, oder was glauben Sie denn?
Ich hätte überhaupt kein Problem mit. Ja? Es wird einige Teasering-Probleme geben, die beheben wir dann, dann werden Zeitverträge unterschrieben. Ja. Es gibt genug Verträge über Eurotunnel, dass die britischen
Zölle rügen bleiben dürfen. Ich meine das jetzt mal sehr konkret. Also 31. Oktober, da läuft die Frist. Entweder gibt es einen Brexit oder eine Verschiebung. Glauben Sie, am 1. November, 1. November 2019, ist Großbritannien noch Teil der EU oder nicht?
Nein, es ist nicht. Ist immer noch Teil. Ist immer noch Teil der
EU. Ist immer noch Teil. Ja. Also kein Brexit. Ja,
wenn es einen Deal gibt, sind wir noch Teil der EU für weitere 2-3 Jahre, bis sie ja sagt, es ist okay, jetzt könnt ihr gehen. Ja?
Okay.
Und wenn's,
sehr fatalistisch.
Und wenn es keinen Deal gibt, ja, dann hat dieser Ben Act, ja, der so-called Surrender Act, der Kapitulations Act, verlangt von Boris Johnson, eine Verlängerung bis Ende Januar von euch zu fordern. Und ihr werdet dem natürlich zustimmen, weil er jetzt noch 3 Monate
mehr von euch. Frau Bali, 1. November 2019, ist Großbritannien noch Teil der EU oder nicht?
Also ich glaube ziemlich sicher ja, selbst wenn wir jetzt heute Abend oder morgen Abend ein Ergebnis haben. Man muss es dann in rechtlich verbindliche Regelungen gießen, man muss es übersetzen, das braucht einfach Zeit. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir wirklich morgen einen Durchbruch sehen, ich halte das durchaus für möglich, dass wir dann noch irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen über den 31. Oktober hinausgehen, in relativ kurzen Zeitraum. Aber ich finde, dass man sich da jetzt nicht hetzen lassen darf. Und ich finde diese Rhetorik, das ist dieses Aggressive von diesen Brexiteers, da jetzt mit so einer Kriegsrhetorik ranzugehen, das finde ich so fatal.
Sollen Sie eine Keule raus, die ich
würde gar nicht Naja, Sie haben jetzt Surrender Act, also das ist eine militärische Sprache, aufgeben. Sie
Dann
machen
nenne ich
das
es ein Ben Act, wie er heißt, genau. Ja, und kein Mensch versteht
Frau
das.
Bali,
ja, aber Boris Johnson insbesondere macht das ja sehr systematisch. Und es sind dann insbesondere die Deutschen und die Hardcore-Brexiteers haben sehr häufig jetzt diese Wortwahl, wir haben doch nicht die Deutschen in 2 Weltkriegen besiegt, damit wir uns jetzt ökonomisch über den Tisch ziehen lassen.
Jetzt Jetzt holen Sie ein Beispiel aus Twitter hervor, was gut in Ihre Geschichte reinschaut.
Also wissen Sie, ich bin deutschsprechend zusammen. Ich bin schon sehr lange mit dem Brexit-Thema unterwegs und Sie wollen nicht wissen, wie oft ich persönlich mit diesem Argument konfrontiert worden bin.
An der Stelle muss ich einen Punkt machen. Ich merke,
ich habe bereits vor 3,5 Jahren gesagt, neben Nick Clegg als Einzige, dass ich ein zweites Referendum für richtig halte. Können Sie sich jetzt nochmal darüber aufregen? Aber das ist 3,5 Jahre her.
Also, ich merke schon, ich habe das Gefühl, egal wie dieses Wochenende ausgeht, kann es sein, dass der Unfrieden in der britischen Gesellschaft noch eine Weile anhalten
wird? Das ist das Furchtbare. Also ich liebe dieses Land wirklich. Und das ist so ein fantastisches Volk auch. Die haben ja diesen Humor und diese Gelassenheit und diesen Pragmatismus. Und wenn sie da jetzt zum Teil in die Familien reingehen.
Ich hab da jetzt gerade eine Ahnung davon bekommen. Das wird schwierig.
Das ist richtig schlimm. Ich habe eine Journalistin getroffen, die gesagt hat, ich bin letztes Jahr das erste Mal nicht Weihnachten nach Hause gefahren, weil ich mir das nicht mehr anhören mag. Also ich hoffe wirklich, dass wir einen Weg finden, wo am Ende alle sagen können, wir fühlen uns fair behandelt. Denn es ist so wichtig, dass diese Gesellschaft wieder zusammenkommt.
Hier machen wir einen Punkt und wünschen das Beste für den Brexit, für die Familien in Großbritannien, für die, die dafür und dagegen sind, auf das es geht. Ich danke Ihnen, dass Sie heute meine Gäste werden. Ich danke meinen großartigen Kommentatoren auf der Seite. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr von Marschall, Frau Nockhorn und Herr Becker. Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind am Ende dieser Sendung. Hier kommt das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Einen schönen Abend noch. Thank you.